ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia Pedro.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM. Heute als Co-Produktion aus Berlin und Freiburg mit folgenden Themen. 23.000 Menschen demonstrieren für Bauernhöfe statt Agrarindustrie. Sie setzen sich gegen Tierquälerei und Gentechnik in der Nahrungsmittelproduktion ein. Weltwirtschaftskrise bekämpfen, aber wie? Ein Wirtschaftshistoriker versucht, die jetzige Krise des Kapitalismus in Europa zu analysieren und zu schauen, wie diese gelöst werden könnte. Mikrokredite. Sie wurden gepriesen als Möglichkeit, den Armen eine Lebensgrundlage zur Verfügung zu stellen. Das Gegenteil trifft jetzt zu. Castor-Lüge. Trotz Beteuerung einiger Politiker vor dem letzten Castor, es käme keine mehr danach. Der nächste wird nun geplant. Und am Schluss der halben Stunde, das Netzwerk 360 Grad will sich im sächsischen ländlichen Raum gegen Diskriminierung einsetzen. Menschen haben vergangenen Samstag, dem 21. Januar in Berlin gegen Lebensmittelskandale, Gentechnik im Essen und Tierquälerei in Megastellen und für eine bäuerliche ökologische Zukunftslandwirtschaft demonstriert. Unter dem Motto »Wir haben es satt, Bauernhöfe statt Agrarindustrie« zogen sie zum Kanzleramt und verlangten von Bundeskanzlerin Merkel eine Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit Reinhild Benning, Agrarexpertin des BUND, über die genaueren Inhalte der Demo und fragte zunächst nach ihren Eindrücken von der Demonstration.
Wir hatten eine fantastische Stimmung auf der Demonstration. Trotz Schneeregen sind, wie Sie schon sagten, 23.000 Menschen nach Berlin gekommen, die mit fantasievollen Kostümen, etwa Schweinekostümen und Hühnerkostümen, direkt vor dem Kanzleramt deutlich gemacht haben, mit dieser Agrarindustrie geht es nicht weiter. Besonders gefreut hat uns natürlich auch, dass Landwirte und Landwirtinnen dabei waren aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Milchbauern hatten aufgerufen, an der Demonstration teilzunehmen, denn uns verbindet eines. Wir wissen, dass die industrielle Erzeugung von Lebensmitteln Risiken produziert, nicht nur für die Verbraucher, wie wir etwa im Antibiotikaskandal gesehen haben, sondern auch für die Bauern. Sie sind den hohen Antibiotikaresistenzen durch Keime in den Ställen extrem ausgesetzt, sind häufig schon Träger von Resistenzen und zum Zweiten, die Preise für Lebensmittel bleiben so lange im Keller, wie die Überproduktion, die politisch gewollt ist, fortgesetzt wird. Daher fordern wir ein grundsätzliches Umdenken in der Agrarpolitik und haben das mit viel Kraft und gemeinsamem Spaß und Freude und einer unglaublichen Wut im Bauch auch am Samstag vor dem Kanzleramt vorgetragen.
Der Zeitpunkt fällt ja mit der Grünen Woche zusammen, die alljährlich in Berlin begangen wird, also dieser größten Agrarschau, die man hierzulande hat.
Ich glaube, es ist die größte Messe, zumindest von den Besucherzahlen her, mit über 400.000 Menschen, die die Messe besuchen. Aus unserer Sicht ist die Messe ein wenig zu hinterfragen. Dort werden die Bilder gezeigt, nach denen wir uns sehnen. Dort sieht man unendlich viele Schweine, die im Stroh wühlen dürfen. Das ist in der Realität nicht der Fall. Etwa 70% der Schweine werden auf kahlen Betonspalten gehalten und mit Hochleistungsfutter in wenigen Monaten zur Mastreife gepäppelt. Auch hier ist der Antibiotika-Einsatz sehr hoch. Und bei den Hühnern ist es noch schwieriger. 99% des Mastgeflügels sitzt in industriellen Ställen auf nur noch sehr wenigen Betrieben. Bauernhöfe sind hier aus der industriellen Geflügelproduktion schon so gut wie verschwunden.
Die Grüne Woche ist ja auch ein willkommener Anlass gewesen für Landwirtschaftsminister, die sich getroffen haben am Rande dessen. Und wir haben auch auf europäischer Ebene werden ja die Regelungen für Landwirtschaft gerade wieder überarbeitet. Was ist dazu zu sagen?
Wir sehen es so, dass die Agrarministerinnen und Minister, die sich jetzt hier in Berlin getroffen haben, ja auch international Das heißt, über 70 Agrarminister der Welt waren bei Frau Aigner zu Besuch. Und es geht im Kern darum, ob wir die Zukunft der Landwirtschaft so gestalten wie bisher, nämlich mit mehr Dünger, mehr Pestizide, mit mehr Gentechnik einen scheinbar höheren Ertrag pro Fläche zu erwirtschaften, um die Weltbevölkerung zu ernähren, oder ob wir mit ökologischen Vorgaben, und hier gibt es eine Expertise von 400 Wissenschaftlern weltweit, die im Auftrag der UN einmal untersucht haben, ob nicht die ökologische Art und Weise eine bessere wäre. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, ist sie. Denn ökologische Landbauverfahren beziehen die Energie aus der Sonne und nicht aus dem Düngersack. Da der Dünger ganz 1:1 korreliert ist mit dem Ölpreis, haben wir es also weltweit mit absehbar steigenden Lebensmittelpreisen zu tun, sodass die Armen sich kein Essen leisten können. Das beobachten wir jetzt schon für über 1 Milliarde Menschen auf der Welt. Und daher fordern auch die Wissenschaftler, auf die wir uns berufen mit der Bewegung Meine Landwirtschaft, sie fordern, dass wir ein Umdenken in der Agrarpolitik haben hin zu diesen ökologischen Anbauverfahren, weil nur diese die Welternährung sichern können.
Wenn ich mir die Meldungen der letzten Tage anschaue, also einerseits weist das Umweltinstitut auf den Golden Rice hin, also ein genmodifizierter Reis, der unzureichend getestet worden ist, aber trotzdem jetzt an einem Großteil der Bevölkerung ausprobiert werden soll. Wenn ich die WWF-Meldung sehe, 8 Millionen Euro wird für ökologische Landwirtschaft oder für andere Formen der nachhaltigen Landwirtschaft bereitgestellt von der Regierung. 400 Millionen für Bioökonomieforschung, für Gentechnik und Biotechnologie. Dann ist das ja sehr, muss man sagen, geht das ja in eine vollkommen falsche Richtung.
Das zeigt, was diese Bundesregierung will. Sie fördert einseitig die Industrie und lässt den Ökolandbau am ausgestreckten Arm verhungern. Deshalb haben wir auch das Problem, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zwar ökologische Lebensmittel nachfragen, die Erzeugung in Deutschland aber überhaupt nicht hinterherkommt, weil ihnen die Unterstützung fehlt. Das sieht man etwa auch an der Kennzeichnung. So können wir Lebensmittel wie etwa Fleisch und Milch noch nicht erkennen, wenn sie mit Hilfe von Gentechnik im Futter erzeugt wurden. Diese Verbraucherirreführung, dass Verbraucher sozusagen dumm bleiben sollen, indem ihnen die Kennzeichnung vorenthalten wird, das ist aus unserer Sicht die Haltung, die diese Bundesregierung sehr eindeutig zeigt, und auf der anderen Seite Hunderte von Millionen an die Agrarindustrie, 1 Milliarde pro Jahr an die intensive Massentierhaltung und Fleischproduktion. Das ist das, womit sich die Bundesregierung sehr angreifbar macht. Deshalb haben wir vor dem Kanzleramt gestanden und eine Kehrtwende verlangt.
Mehr Informationen zum Thema Bauernhöfe statt Agrarindustrie findet ihr auf der Internetseite von Bauernhöfe statt Agrarfabriken oder auch beim BUND. Ein Bogen von unserem letzten Beitrag über Nahrungsmittelproduktion zu unserem nächsten Beitrag zu schlagen, ist nicht kompliziert. Hier und dort geht es um den Kapitalismus. Bei der Nahrungsmittelproduktion steht er im Hintergrund, oberflächlich gesehen hat er vielleicht nichts damit zu tun. Doch Tiere werden nur unter schlimmen Verhältnissen gehalten, Gentechnik genutzt ohne Wissen von Wirkung genutzt und Dünger über Dünger verwendet, weil es die Gewinne der Nahrungsmittelproduzenten steigert. Dies hat dann wiederum sehr wohl etwas mit Kapitalismus zu tun. Und wie alle wissen, steckt dieser Kapitalismus schon einige Zeit in der Krise. Der Wirtschaftshistoriker Karl-Heinz Roth hat im Gespräch mit Radio Rabe aus Bern Überlegungen angestellt, wie diese denn beendet werden könnte.
Nach einer Zwischenerholung in den letzten 2 Jahren hat sich eine neue Crash-Situation angebahnt. Das heißt, es entwickelt sich eine neue Rezession, die vor allem von der Eurozone ausgeht, aber auch in einigen anderen entwickelten Nationalökonomien deutlich zunimmt. Insgesamt also ein Trend zurück, von der Erholung wieder weg zur Rezession und die Entwicklung in die Richtung einer langen Depression.
Eine lange Rezession steht uns also bevor. Da interessiert natürlich die Frage, warum wir in der Schweiz und in Deutschland nichts davon spüren.
Das hat im Fall Europas sehr spezifische Gründe. Staaten. Das liegt an der Konstruktion der Europäischen Union. In der Europäischen Union dominieren die Kernländer und indirekt ist ja die Schweiz über ihre inzwischen erfolgte Anbindung des Franken an den Euro damit durchaus verbunden. Und die haben in den vergangenen Jahren, vor allem in den letzten zwei Jahren, eine Austeritätspolitik gegen die europäische Peripherie gefahren, die auf der einen Seite ihre Außenhandelsüberschüsse, ihren Export stimuliert und stabilisiert hat, gleichzeitig aber die europäische Peripherie in eine schwere Krise gestürzt hat, beziehungsweise die Krise, die dort 2008 begonnen hatte, weiter vertieft. Die Wettbewerbsunterschiede in der ökonomischen Leistungsfähigkeit werden also immer größer und die Debatten über die Schuldenkrise sind nur Debatten über ein Symptom. Die Ursache liegt also sehr viel tiefer. Es entwickelt sich ein Ungleichgewicht innerhalb des Machtzentrums der Europäischen Union, das immer stärker werden wird und damit die lange Depression mit vorantreibt. Die aktuelle Prosperität in Deutschland und der Schweiz ist also nur ein sehr vorübergehendes Phänomen. Und im letzten Quartal sind ja auch die Wirtschaftsdaten in Deutschland schon wieder gesunken. Deutschland ist inzwischen wieder in der Rezession.
Im Moment wird viel über die Krise diskutiert. Doch scheint sich eine Feuerwehrübung an die andere zu reihen. Bis jetzt ist auch kein Ende der Krise in Sicht. Karl-Heinz Roth erklärt die Ursachen folgendermaßen.
Die liegen in den ganz unterschiedlichen Produktivitätsraten, in den Arbeitskosten und so weiter. Das heißt, krass gesprochen, in Deutschland müssten die Arbeiterinnen und Arbeiter eine extreme Arbeitszeitverkürzung, eine Beschleunigung ihrer Rentenanwartschaft, eine Entschleunigung ihres Arbeitstempos in Gang bringen. Und das geht natürlich nur über soziale Massenkämpfe, um den Peripherieländern und den Arbeiterklassen der Peripherieländern und den Nationalökonomien dort eine Chance zu geben.
Was die Politik zurzeit zur Bewältigung der Krise macht, hat wenig mit Ursachenbekämpfung zu tun. Ob die reichen Länder tatsächlich bereit sein werden, einen Teil ihres Reichtums an ärmere Länder abzugeben, das ist offen. Einfache Rezepte gibt es auf jeden Fall nicht. Der Wirtschaftshistoriker Karl-Heinz Roth skizziert, was er für Lösungen sieht.
Das ist eine sehr komplizierte Frage. Man kann das jetzt bezogen auf die europäische Situation einmal systemimmanent diskutieren und man kann darüber diskutieren, welche Gegenperspektiven sich von unten ergeben. Systemimmanent gesehen wäre eine radikale Umschuldung, ein radikaler Schuldenschnitt notwendig. Das heißt, die Länder der europäischen Peripherie müssten sofort ihre Tilgungs- und Zinszahlungen zur Schuldenbedienung einstellen, um ihre Wirtschaft mit den frei werdenden Mitteln anzukurbeln. Das geht nur über einen radikalen Schuldenschnitt, wie ihn andere Länder ja in den 1990er Jahren auch durchgeführt haben, beziehungsweise zuletzt Argentinien 2002. Dazu käme dann eine entsprechend expansive Anleihepolitik der Europäischen Zentralbank. Das heißt, die Europäische Zentralbank müsste die Staatsanleihen der europäischen Peripherie komplett aufkaufen, um damit ein neues Gleichgewicht herzustellen.
925 Millionen Menschen litten im September 2010 Hunger. So ist es bei der Welthungerhilfe zu lesen. Ein scheinbar gutes Mittel gegen Armut sind Mikrokredite. Sie helfen den Armen, sie können nun ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und eine Existenz aufbauen. Ein Esel zum Lastentragen, Geld für einen kleinen Dorfladen oder für eine Fahrradrikscha. So zumindest war das lang eine Art Mantra. Mikrokredite als Revolution in der Entwicklungspolitik. Mohamed Yunus, der Begründer der Grameen Bank, die Mikrokredite vergibt, bekam dafür 2006 den Friedensnobelpreis. Gerhard Glas dagegen, der jahrelang vor Ort in Bangladesch und Indien recherchiert hat, sagt, Mikrokredite sind Reibach machen auf Kosten der Ärmsten. Darüber hat Glas Radiofeatures produziert und er hat ein Buch geschrieben. Die Mikrofinanzindustrie, eine große Illusion und ein Geschäft mit der Armut. Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg sprach mit ihm über seine harsche Kritik an Mikrokrediten.
Es gibt kritische Untersuchungen zur Mikrofinanz, die datieren bereits auf Ende der 90er Jahre, sind aber interessanterweise von der Mikrofinanzindustrie, wie sie im englischsprachigen Raum heißt, überhaupt nicht wahrgenommen worden. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung eines Anthropologen aus Bangladesch selber, Aminur Rahman, der mehrere Monate in bengalischen Dörfern gelebt hat und zu einem absolut vernichtenden Urteil gekommen ist, nämlich, dass diese Mikrokredite in den Dörfern die Solidarstrukturen zerstören, die Frauen in Konkurrenz zueinander gesetzt werden und entgegen der Behauptung, dass das die Solidarität fördern würde, praktisch in der Verzweiflung enden. Also die Gruppen, auf die ich zum Beispiel bei meiner Feldrecherche 2 Monate lang in Bangladesch gestoßen bin, da haben mir Frauen erzählt, dass sie heute sich nicht mehr wagen, den anderen Mitgliedern ihrer Frauengruppe zu sagen, wenn zum Beispiel ein Kind krank wird. Weil das könnte bedeuten, dass sie praktisch ihrer einkommensschaffenden Tätigkeit, so wird das ja genannt, nicht mehr nachkommen können und damit die ganze Kreditwürdigkeit der Gruppe herabgestuft wird.
Das hängt auch damit zusammen, dass mittlerweile nicht mehr unbedingt Einzelpersonen, sondern eher Gruppen zusammen einen Mikrokredit bekommen. Wie kommt sie dann in diese Schuldenfalle und auch in die Schuldenspirale hinein? Und welche Auswege haben Sie da? Haben Sie überhaupt welche?
Es gibt unterschiedliche Modelle. In Bangladesch bei der Grameen Bank ist es so, dass Voraussetzung dafür, einen Kredit zu bekommen, ist, dass man Mitglied in einer Gruppe ist. Man bekommt aber individuell einen Kredit. Und wenn man dann nicht in der Lage ist oder die Frau nicht in der Lage ist, den Kredit zurückzubezahlen, bringt das praktisch die ganze Gruppe in Misskredit. Was passiert? Also als erstes, und das war von vornherein Prinzip bei der Grameen Bank, dass auch schon lange vor der Vergabe des Friedensnobelpreises an Muhammad Yunus, wenn eine Frau nicht mehr in der Lage war, ihren Kredit zurückzubezahlen oder die Raten zu bezahlen, hat sie erstmal einen neuen Kredit bekommen. Also wurde praktisch umgeschuldet. Die nächste Stufe war, und da habe ich auch mit ehemaligen Geldeintreibern der Grameen Bank gesprochen, was interessanterweise fast ausschließlich Männer sind. Was dann passiert ist, sie werden aufgefordert, sich woanders Geld zu besorgen. Meistens sind das dann Nachbarinnen, Familienangehörige. Aber diese Geldquelle ist natürlich auch schnell erschöpft. Der nächste Schritt ist, zu anderen Mikrofinanzinstitutionen zu gehen. Also Bangladesch hat 160 Millionen Einwohner. 30 Millionen sind Bezieher eines oder mehrerer Mikrokredite über eine Mikrofinanzorganisation. Gut, sie gehen dann zu einer nächsten Mikrofinanzinstitution. Das heißt aber, dass sie, weil alle eigentlich einen wöchentlichen Rückzahlungsrhythmus haben, Ratenzahlung, das heißt, sie sitzen in mehreren Gruppen und es gibt auch Fälle, wo Frauen in 5, 6 Gruppen, also jeden Tag in einer anderen Gruppe sitzen, um Rede und Antwort zu stehen, warum sie ihr Geld nicht bezahlen können. Viele Frauen wenden sich dann später wieder an die alten Geldverleiher, die nicht wie die Grameen Bank nur 20% Zinsen plus X nehmen, sondern zum Teil 100% Zinsen. Der nächste Schritt ist dann, dass die Kinder nicht zur Schule, sondern zur Arbeit geschickt werden. Und das endet dann damit, dass die Frauen ihr Hab und Gut verkaufen.
Du bist ja viel rumgereist, auch in genau diese Länder nach Bangladesch oder Indien, wo Mikrokredite stark vergeben werden und genommen werden. Es gab dort auch eine richtige Selbstmordreihe von Schuldnerinnen.
Also bekannt geworden ist das vor allem Ende des letzten Jahres, im Herbst 2010, nach dem ersten Börsengang der größten indischen MFI. Es wollten noch mehr Mikrofinanzinstitute an die Börse aus Indien, die hatten das schon annonciert. Und mussten dann wegen dieser Selbstmordwelle, also offiziell registriert sind mehr als 50, mussten sie praktisch haben sie den Börsengang zurückgestellt.
Und nun zu einem ganz anderen Thema, nämlich Atommülltransporte. Vor dem letzten Castortransport von der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague ins wendländische Gorleben ließ sich manchmal hören, das ist der letzte Castor. Wir wollen das nur noch dieses eine Mal machen. Vermutlich sollte es die Widerstandsbewegung beruhigen. Doch schon damals hat es ihnen niemand geglaubt. Dass den Aussagen kein Glauben geschenkt werden konnte, wird nun auch bestätigt. Denn auch nach dem letzten Castortransport galt der Spruch, wie sonst auch, nach dem Castor ist vor dem Castor. Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg berichtet Radio Lora aus München von den Vorbereitungen für den nächsten Castortransport.
Ja, wir haben ja immer widersprochen, wenn es hieß, es war der letzte oder vorerst letzte Transport nach Gorleben. Also es war schon immer angekündigt, dass mittelaktive Abfälle auch aus La Hague in Castorbehältern ab dem Jahr 2014 nach Gorleben rollen sollen. Das heißt, wir haben eine kleine Atempause, wenn es um Castortransporte geht und nicht um das Endlagerprojekt. Und es beginnt in der Tat die Kalthantierung für den nächsten Castortransport aus einer Wiederaufarbeitungsanlage. Und das ist dann eben nicht mehr La Hague, sondern die britische Sellafield. Jetzt im März 2012 beginnt die Kalthantierung. Das heißt, der nächste Castortransport in Richtung Gorleben wird schon vorbereitet.
Nun verraten Sie uns auch noch, auf welchem Weg das dann passieren soll, das Ganze. Ich hoffe mal im Sinne aller, dass nicht eine italienische Schiffsreederei mit dem...
Eben, es geht um den Seeweg. Und also bisher hieß es, dass dieser Transport über Bremerhaven abgewickelt werden soll. Aber das Land Bremen schickt sich ja gerade an, zu verbieten, dass also solche Transporte über Bremerhaven abgewickelt werden. Es kann also sein, dass ein belgischer Hafen gewählt wird und dass dann der Landweg wieder länger wird. Also auf jeden Fall beginnt diese Kalthantierung im März 2012, so ist es angekündigt. Und wir wissen das eben auch aus den Bremer Kreisen. Da hat nämlich eine ausführliche Diskussion stattgefunden, dass man Bremen und Bremerhaven nicht als Drehscheibe für Atomtransporte genutzt sehen will.
Welche zusätzlichen Risiken drohen durch den Seetransport?
Also das zusätzliche Risiko einer Havarie auf See, das ist etwas, was natürlich bei den Transporten aus La Hague keine Rolle gespielt hat. Da war es immer die Bahn. Und das Umladen, das Umschiffen, das Handling ist also insgesamt ein bisschen risikoreicher und komplizierter. Unterm Strich aber sagen wir, warum wird dieser Müll überhaupt von A nach B, von B nach C bewegt? Denn das Entscheidende, was uns bewegt, das ist die Frage, wohin letztlich mit dem Müll. Also es suggeriert immer, die nukleare Entsorgung haben wir im Griff, wenn man neue Stellplätze findet für diesen Müll. Aber es sind eben nur Stellplätze, es sind alles nur Zwischenlager. Unsere Haltung ist, lasst den Müll da, wo er ist. Und es muss die Endlagerdiskussion geführt werden. Nur das macht Sinn. Gerade kann man ja in Zeitungen nachlesen, dass das Castor-Konzept insgesamt ja als gescheitert gesehen wird. Also es gibt ja nun die Auflage des Bundesumweltministeriums zur Nachrüstung aller dieser Lager, auch der kraftwerksnahen Lager, weil sie gegen Angriffe Dritter, also nicht richtig ausgelegt sind, also terroristische Angriffe. Schutzmauer war das eine Stichwort, sollen gebaut werden. Das ist natürlich keine Maßnahme, die Gnade findet in den Kreisen von AKW-Gegnern, denn der wirkliche mögliche Fall wäre, dass ein gezielter Flugzeugabsturz stattfindet. Nun stellen wir uns aber vor, diese Behälter gehen auf die Straße, wie übrigens auch die Behälter, die von Jülich nach Ahaus rollen sollen, unsinnigerweise. Sind sie da besser geschützt? Sind sie da überhaupt geschützt? Wie man es dreht und wendet, es macht gar keinen Sinn, diesen Atommüll weiter zu bewegen. Man muss die Endlagersuche starten und Gorleben endlich aus dem Pool nehmen, um da mal endlich ein richtiges Konzept hinzukriegen. Bisher handelt das BMU nach der Devise, das ist die Genehmigungslage. Also es gibt eine Genehmigung zur Einlagerung dieser Abfälle aus Sellafield in Gorleben. Es gibt keine Genehmigung für die Einlagerung dieser Abfälle in Ahaus oder Lubmin und wir wollen das auch gar nicht. Sie geben also diese Auskünfte und das, was politisch zwischendurch kursiert, das ist alles nur heißer Wind. Also wenn aus Niedersachsen gesagt wird, das war der letzte, vorerst letzte, Gorleben soll nicht mehr angefahren werden, dann sagen die Betreiber, ha, 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 wir haben eine Genehmigung für Gorleben und und selbstverständlich bereiten wir uns auf diesen nächsten Transport vor. Da ist mir ehrlich gesagt diese Haltung der Betreiber lieber, weil die ist klar, weil sie sprechen ganz klar davon, dass sie eine Genehmigung für Gorleben haben und dann können wir uns auch klar mit Protest und Widerstand darauf einrichten.
Nein, wir wissen ja nun, wer der letzte Ministerpräsident in Niedersachsen war, nämlich unser jetziger unglückseliger Bundespräsident. Und es ist doch ein spannendes Thema, auch mal genau nachzugucken, inwieweit von Firmen, die zum atomarindustriellen Komplex dazugehören in Niedersachsen, auch entsprechende Wahlkampfspenden und Ähnliches geflossen sind.
Das können wir mal gerne tun. Bisher bestand aber die Form der Bestechung in Anführungsstrichen eher darin, dass man früher Journalisten und Kommunalpolitiker eingeladen hat, auf große Fahrt zu gehen.
Das uns so uns hat Anfänge keiner angerufen.
Ja, so, das heißt, man ist nach Frankreich gefahren in die Normandie und hat sich die Anlage in La Hague angesehen und die Kühlschränke waren natürlich gut gefüllt in den Hotels.
Und nun zu unserem letzten Beitrag in unserer halben Stunde ZIPFM. In den letzten Wochen wurde viel über Nazi-Strukturen geredet, wenn es um Sachsen ging. Wir wollen nun von einem Netzwerk berichten, das sich gegen alle Arten von Diskriminierung einsetzt. Seit Anfang Januar 2012 setzt sich das neu gegründete Netzwerk 360 Grad mit einer eigenen Internetseite der breiten Öffentlichkeit vor. Entstanden ist diese Vernetzungsplattform aus den Überlegungen verschiedener politisch Engagierter. 13 Vereine und Initiativen aus dem ländlichen Raum sind schon dabei. Radio Blau aus Leipzig sprach mit einer der PressesprecherInnen des Netzwerks, mit Kathi Vogt.
Entstanden ist die Vernetzungsplattform eben aus den Überlegungen verschiedener politisch engagierter Menschen, die sich in Sachsen abseits der Großstädte, also in der Provinz, gegen Diskriminierung einsetzen. Und das Ziel ist es, im Prinzip gleichgesinnte Menschen zusammenzubringen und sowohl politische Arbeit als auch kulturelle Arbeit voranzutreiben. Und leider ist es ja nun mal so in Sachsen, dass viele Gegenden von Neonazis dominiert werden und dem will das Netzwerk im Prinzip entgegenwirken.
Vielleicht kannst du gleich noch ergänzen, warum ist es denn so wichtig, dass gerade Initiativen im ländlichen Raum sich zusammenschließen?
Naja, es ist halt im Prinzip wichtig, weil die Leute voneinander Erfahrungen austauschen können. Die profitieren voneinander von materiellen und immateriellen Grundlagen, die einfach da sind. Und es ist halt nie so, diese Verbindungen sind nicht so ausgeprägt wie in einer Großstadt zum Beispiel. Und deswegen ist es wichtig, zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen.
Vielleicht kannst du noch erhellen, was bedeutet dieser Name 360 Grad?
Also der 360 Grad war so sinnbildlich für so diesen Rundumblick im Prinzip. Und wir verstehen uns als offenes und pluralistisches Netzwerk und wollen im Prinzip kulturelle Vielfalt in einzelnen Regionen und Stadtteilen fördern. Und wir übernehmen damit eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, indem wir im Prinzip zu politischer Auseinandersetzung anregen. Also das heißt, wir unterstützen alternative, antifaschistische, antirassistische Kultur, Bildung und Politik. Und das heißt für uns im Prinzip die Umsetzung selbstorganisierter und kommerzieller Angebote und vor allem die Schaffung der dazu notwendigen, materiellen und immateriellen Grundlagen.
Habt ihr sozusagen schon ein konkretes Projekt zusammen hingelegt oder wart ihr irgendwo aktiv als Netzwerk, wo das Netzwerk wirklich fruchtbar gewesen ist auch und vor allem wird es auch noch was geben?
Also im Prinzip gibt es das Netzwerk oder es hat sich gegründet Anfang 2011 und wir starten jetzt im Prinzip mit einer Veranstaltungsreihe und jeden Monat wird eine Veranstaltung in einem anderen Ort stattfinden und zum Beispiel jetzt am 28.01. wird die erste Party in Grimma stattfinden, des Netzwerks. Wir versuchen im Prinzip Veranstaltungen zu organisieren und politisch aufzuklären und so weiter und so fort. Und wir sind gerade sozusagen im Entstehen und im Loslegen und ich denke aber, also das wird gut.
Vielleicht die letzte Frage, du selber kommst aus dem Treibhaus in Döbeln. Vielleicht kannst du auch aus dieser Treibhausperspektive nochmal darstellen, wofür das Netzwerk 360 Grad für euch sozusagen nutzbringend ist.
Also ja, in der Provinz ist es halt schwierig. Wir haben schon irgendwie, es ist eine andere Sache als in Großstädten, ist klar. So, wir machen kulturelle, politische Arbeit, wir versuchen halt gegen Diskriminierung uns einzusetzen, gegen Rassismus, Neonazismus und so weiter und so fort. Und für uns ist es einfach wichtig, vor Ort Partner zu finden, die uns unterstützen können, die wir unterstützen können. Und dieses, also dieses Netzwerk, diese Zusammenarbeit ist eine grundlegende Sache, eine Basis, auf der man arbeiten kann.
Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.